Wir haben einen absolut lebensbedrohlichen Notfall. So können wir die Realität beschreiben. Es ist unsere letzte Chance, die globale Erwärmung zu stoppen, und wir müssen die Regierung zum Handeln bewegen. Deshalb werden wir nicht aufhören, bis wir Gehör finden. Solche oder ähnliche Statements habt ihr sicher auch in den letzten Tagen gehört. In den Nachrichten geht es ja rauf und runter, dass über blockierte Straßen und die medienwirksame Neugestaltung von Kunstwerken berichtet wird. Wie radikal muss man eigentlich sein, um etwas verändern, wenn man was verändern will? So hat ein Journalist empört in einer Talkshow zu dem Thema sich geäußert. Diese aktuelle Radikalität der letzten Generation ist in aller Munde. Und das hat Erfolg. Medienpräsenz ist ein erster Schritt, um sich Gehör zu verschaffen. Man kann es nicht mehr ignorieren. Und die kontinuierliche Blockierung des Straßenverkehrs in der Rush-Hour ist ein super Mittel. Da erreicht man was. Auch die neueste Idee, den Fokus dabei auf München zu legen, wo man 30 Tage ins Gewahrsam kommt, das ist ganz clever. Wir nutzen die eigentlich als Abschreckung gedachte Strafe für unsere Interessen und fluten die Gefängnisse. So der neueste Trend, das bringt Aufmerksamkeit. Bei einer Gerichtsverhandlung diese Woche sagte einer der Aktivisten: Ziviler Ungehorsam ist unignorierbar. Eine effektive Störung muss das sein. Käme uns die Regierung entgegen mit 9-Euro-Ticket und Tempolimit, würden wir unsere Kampagne sofort beenden. Wir müssen stören bis zum Geht-nicht-mehr. Unbehagen verursachen, Zwänge auslösen und so zum Erfolg kommen. Davon weiß auch die Bibel zu berichten, und darum soll es heute gehen. Und nicht nur das, Jesus selbst bringt ein solches Beispiel, um seinen Jüngern etwas ziemlich Wichtiges zu verdeutlichen. Und da sind wir doch mal gespannt und lesen aus dem Lukas-Evangelium den Predigttext für heute im 18. Kapitel die Verse 1 bis 8. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Ich bete. Gott, ich danke dir, dass wir dein Wort frei zur Verfügung haben. Danke, dass wir das lesen können, dass wir uns darüber austauschen können und dass wir das studieren dürfen. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst und dass es in unserem Herzen fruchtbaren Boden findet und da aufgeht und dass es Früchte bringt und uns zum Segen wird. Amen. Ja, manchmal sind die Gleichnisse, die Jesus nutzt, ja doch ein bisschen tricky, und es braucht theologische, sage ich mal, Grundausbildung oder zumindest Recherche und Überlegungen, um rauszufinden, was denn Jesus da mit seinen Worten gemeint hat. In unserem Fall heute scheint es so, dass Lukas uns das mit dem ersten Satz eigentlich abnimmt. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Also komplett klar, was das Ziel ist. Gebet ist wichtig und weil das so wichtig ist, soll man darin nicht müde werden, sondern die Priorität vor allem darauf legen. Soweit klar. Doch wenn wir nun dieses Gleichnis nehmen und nur einfach als Aufforderung zur Kontinuität im Gebet sehen, dann zeigt die Erfahrung, dass wir da doch an unsere Grenzen kommen. Ich denke, viele von uns haben das schon das eine oder andere Mal erfahren, dass diese Formel, diese einfache Formel viel hilft viel, längst nicht in jeder Situation zum Erfolg führt. Wir beten und es tut sich nichts. Was haben wir für unsere Kinder gebetet? Und trotzdem gehen sie ganz andere Wege, als wir es uns wünschen. Wie oft beten wir um Heilung für uns, für andere und knien uns da rein und trotzdem bleiben Schmerzen und wir müssen auch den Tod hinnehmen. Zum Glück gibt es auch die Gegenbeispiele und wir haben sehr wohl erfahren, dass unsere Treue im Gebet erhört wird. Aber auch hier greift nicht unbedingt diese Masse-Erfolg-Formel. Auch spontane Gebete haben eine enorme Wirkung. Am Freitag hat mir ein Kollege erzählt, dass er nach einem Gesprächstermin mit einer Frau beim Gehen noch ganz schnell für ihre Schmerzen im Knie gebetet hat. Und die beiden haben erleben dürfen, dass unmittelbar etwas passiert ist, die Schmerzen weg waren und Heilung geschehen ist. Und dann gibt es noch die Situation, zumindest kenne ich die, da ist etwas Bedrohliches, man hat Angst, man weiß nicht mehr weiter, man macht sich Sorgen, ist ratlos und dann erlebt man plötzlich eine wunderbare Aufklärung oder konkret auch ein Wunder, sodass man sich im Nachhinein ärgert, dass man nicht gebetet hat, weil so hat man ja nichts in der Gemeinde als Zeugnis zu erzählen. Also ich behaupte, wir können Gottes Wirken nicht in Gebetsmarathons erzwingen und ich behaupte, Gott wirkt und es geschehen jeden Tag unzählige Wunder als Folge von sehr kurzen Gebeten und auch ohne, dass irgendjemand dafür gebetet hat. Schauen wir mal auf die Witwe. Die Witwe selber wird uns ja oft als mit ihrer Treue und mit ihrer Hartnäckigkeit als gutes Vorbild hingestellt und wir fühlen uns herausgefordert, es ihr doch gleich zu tun. Nun sagt Jesus über die Witwe gar nichts, er lässt sie unkommentiert und wir haben eigentlich nur das Urteil des Richters. Und er fühlt sich bedroht. Sie macht mir Mühe und es besteht konkret die Gefahr, dass die Witwe handgreiflich wird. Und das nervt so sehr, beziehungsweise es macht ihm richtig Angst, dass er in seiner gehobenen Position seine Prinzipien über den Haufen wirft und trotzdem er überhaupt kein Interesse hat, dieser Frau zu helfen, tut er es doch, sodass sie zufriedengestellt ist und Ruhe gibt. Dabei bleibt in unserem Text völlig offen, ob diese Frau, die Witwe, tatsächlich im Recht ist, ob sie Recht hat oder ob sie sich nur einbildet, da ein Recht zu haben auf irgendwas. Ihr Ziel ist es, der Rechtsanspruch und sie tut alles dafür, zieht alle Register, um die Aufmerksamkeit des Richters zu bekommen. Sie setzt sich dafür richtig ein. Was bist du bereit für dein Recht zu investieren? Welche Wege gehst du, um ans Ziel zu kommen, um Ziele zu erreichen oder gefühltes Unrecht zur Sprache zu bringen? Ich habe ein Recht darauf, dass mein Antrag auf finanzielle Hilfe bearbeitet wird. Also rufe ich den Sachbearbeiter jeden Tag an oder schreibe immer wieder eine Erinnerungsmail. Da kann ich mich richtig reinknien. Ich habe ein Recht auf gute Bildung meiner Kinder. Deshalb mache ich per Leserbrief oder in verschiedenen Foren darauf aufmerksam, auf die Zustände in unseren Schulen oder ich gehe zu Demos, um mich bemerkbar zu machen. Ich habe ein Recht auf mehr Handyzeit, deswegen gehe ich meinen Eltern so lange auf die Nerven, bis sie nachgeben. Ich habe ein Recht darauf, für mein gewünschtes Produkt den günstigsten Anbieter zu finden. Darum verbringe ich Stunden im Internet und nutze alle Vergleichsportale, bis ich zufriedengestellt bin. Wir haben da sicher alle unterschiedliche Punkte, wo wir hartnäckig uns einsetzen und alles dafür tun, zum Ziel zu kommen. Mir selbst liegt das in vielen Dingen sehr nah und ich habe auch meine verschiedenen Bereiche, wo ich genau weiß, wie ich da anderen penetrant auf den Zünder gehen muss, um an mein Ziel zu kommen, mein vermeintliches Recht zu erwirken. Und das können wir schon ganz gut ohne dieses Gleichnis von der Witwe. Wir haben verstanden, wenn ich etwas wirklich will, dann braucht es Beharrlichkeit, dann braucht es Geduld manchmal. Und eigentlich muss uns Jesus da gar nicht animieren, beharrlich zu sein. Also was will denn Jesus uns sagen? Möchte er nun, dass wir uns an der Witwe ein Beispiel nehmen? Oder könnte es nicht auch sein, dass wir es eben genau nicht so machen sollen wie die Witwe? Ich hatte das schon angedeutet, dass die Witwe gar nicht so gut wegkommt. Man muss sich das mal vorstellen, das ist eine Witwe war zu Jesu Zeiten eine Person des absolut untersten Ranges, ohne Schutz, ausgeliefert, ohne soziale Absicherung. Und demgegenüber der Richter, Top-Level, privilegiert, einflussreich, steinreich, unabhängig. Und alle sind von seiner Willkür abhängig. Und ich bin überzeugt, dass er auch alle Möglichkeiten hatte, dass eben kein ungewünschter Bittsteller an ihn rankommt. Aber die Witwe, die schafft das. Um sich Recht zu verschaffen, muss man ungewöhnliche Wege gehen, den normalen Ablauf stören, vielleicht mit Gewalt oder zumindest konkreten Nachteilen drohen und diese herbeiführen und permanent dranbleiben. Wir müssen stören bis zum geht nicht mehr. Und die Witwe kann das gut in ihrer hilflosen Situation. Wendet sie sich an den vermeintlich einflussreichsten, aber nach Jesu Aussage ungerechtesten Richter seiner Zeit. Und wie tragisch ist das? Vollkommen ausgeliefert. Und sie rechnet gar nicht damit, den guten Willen des Richters zu bekommen, Hilfe zu bekommen, weil sie gerne gehört wird. Sie schafft es nur mit angedrohtem Zwang und indem sie eben ein Angstszenario herbeigeführt hat. Man könnte Erpressung dazu sagen. Gleichzeitig macht sie sich total abhängig. Sie hat nichts zu bieten. Sie kann es nie zurückzahlen. Sie wird immer in der Schuld des Richters bleiben. Niemals kann sie eine Gegenleistung erbringen. Sie wird also auch erpressbar. Und die eigentliche Warnung, die Jesus hier auch mit ausspricht, ist: Achtung, falsche Adresse. Wenn du verzweifelt bist, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du Angst vor der Zukunft hast oder wenn du ein Unrecht siehst und damit fühlst, pass auf, an wen du dich wendest, an wen du dich vielleicht bindest. Sich mit Drohungen weltliche Absicherung suchen oder durch Drohung irdischen Beistand einfordern und dann hoffen, dass dies zur Freiheit führt, ist ein Irrtum. Es ist richtig und gut, sich Gehör zu verschaffen, wenn ich die Erde durch permanenten Raubbau bedroht fühle oder bedroht sehe. Und es ist wichtig, die Stimme zu erheben, wenn ich mich selbst bedroht fühle, so sehr, dass ich mich letzte Generation nenne, weil ich so wahnsinnige Angst um die Zukunft habe. Und ich kann das total nachvollziehen, dieses verzweifelte Festhalten an irgendeiner Handlung, dieses Druck ausüben. aber ich befürchte, die Adresse ist falsch. Eine Regierung zum Gespräch zwingen, die selbst keine Lösung hat, die nur deshalb zum Gespräch bereit ist, weil ich nicht mehr von der Straße gehe und weil nur so ein ordentlicher Tagesablauf in den Städten wieder zu erreichen ist. Von einer Regierung Hilfe erwarten, die selbst nicht mit Gottes Hilfe rechnet, sondern im Gegenteil, die tagesaktuell dadurch auffällt, dass sie Symbole des Christentums entfernt in Besprechungen und öffentliche, also Bibelworte aus dem öffentlichen Leben verbannen will. Ich frage mich dann, wo Sie sich hinwenden, wenn Sie mal Hilfe brauchen. Jesus warnt uns vor der falschen Adresse. Und im Grunde genommen ist es eigentlich keine einseitige Warnung, sondern im Grunde ist es vielmehr ein einziger Werbespot. Jesus nutzt hier übrigens eine Art von Werbung, die in unserem Land verboten ist, vergleichende Werbung. Man darf nicht offiziell sagen, Odolme 3 schmeckt nicht, nimm lieber Colgate-Zahncreme. Das darf man nicht tun. Man darf auch nicht sagen, Haribo-Gummibärchen machen Karies, deswegen isst bitte Katjes, weil das ist schwierig bei uns. Das ist aber Jesus völlig egal, er vergleicht. Er macht Werbung und er sagt, es ist eine ganz schlechte Idee, sich an den ungerechten Richter zu wenden. Ganz schlechte Idee, sich bei genervten Entscheidern mit Erpressung Lösungen einzufordern. Alles in diesem Gleichnis ist vergleichend. Und nachdem Jesus die eine Seite beleuchtet hat, nachdem er die Geschichte dargelegt hat und die Jünger nochmal gemahnt hat, zu hören, was der ungerechte Richter sagt, dann zeigt er die andere Seite. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Das Gleichnis macht deutlich, Jesus weiß, manchmal fühlen wir uns so wie die Witwe. Wir haben den Eindruck, in manchen Situationen, dass Gott dem ungerechten Richter ziemlich ähnlich ist. Ich finde kein Gehör. Aber macht auch deutlich, dass dies eine Wahrnehmung ist und dass dies nicht dem Geringsten der Wahrheit entspricht. Zum einen sind wir keine unbedeutenden Kreaturen, die nichts gelten, sondern wir sind Auserwählte. Das heißt, Gott selbst räumt uns Rechte ein. Das Recht, gerettet zu sein. Das Recht, Heilung zu erleben. Wir haben ein Recht auf Würde und wir haben ein Recht auf Hoffnung. Und dann bleibt uns natürlich Gott gegenüber das Rufen, das in Erinnerung bringen, dieses auf die Rechte pochen und bei Gott einfordern. Und darin soll uns die Witwe natürlich auch ein Vorbild sein. Beharrlich dranbleiben. Nicht entmutigen lassen. Und da ist eben noch die Frage nach der richtigen Adresse. Auf der anderen Seite ist der Richter und Gott ist dieser Richter. Und er ist der einzige Richter, der wirklich als gerecht zu bezeichnen ist, bei dem das Wort Richter wirklich seinen Ursprung in dem Begriff Gerechtigkeit hat. Und Jesus bereitet seine Jünger auf die Zeit ohne ihn vor, eine Zeit, in der wir jetzt auch leben, die eben nicht vollkommen ist, in der längst nicht jeder sich gerecht behandelt fühlt, sondern wo Unrecht und Sorgen leider zum Alltag gehören. Und Jesus möchte deutlich machen, dass sie alle Zeit daran denken sollen, dass er nicht nur deshalb hört, weil sie ihn nerven und er seine Ruhe will, sondern weil er Beziehung mit uns haben möchte und weil er uns von Herzen gern helfen will. Und Gott ist auch keinesfalls der Überhebliche, der Privilegierte, der in einer gehobenen Position sich abschottet, sondern Gott möchte uns von Herzen helfen und hat sich deshalb selbst erniedrigt, um uns Menschen gleich zu sein. Und er wünscht sich, dass wir unser Vertrauen in ihn setzen. Er wünscht sich das von dir, dass du deine Hilfe von ihm erwartest. Alle Zeit und ohne nachzulassen. An ihm kannst du dich quasi sehr, sehr gerne festkleben. Und mir fiel heute Morgen die Geschichte aus dem Alten Testament von Jakob ein, der das eigentlich so getan hat. Er kommt in einen Kampf mit Gott, das wird uns berichtet. Und er ringt mit Gott und sagt, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich segnest. Und nicht selten empfinden wir unser Leben vielleicht auch wie so einen Kampf, vielleicht sogar mit Gott. Aber wo bitteschön sollen wir uns denn hinkleben, um tatsächlich Recht zu bekommen, wenn nicht bei Gott? Unser Gleichnis endet mit der Frage nach dieser ganzen Werbebotschaft, doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Und Jesus lässt diese Frage offen, weil nur du kannst diese Frage beantworten. Wie sieht es aus mit deinem Glauben? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Informierst du Gott über das, was dir Sorgen bereitet? Erbittest du um Hilfe? Erwartest du Hilfe? Mir geht es manchmal so, dass ich denke, ich muss es doch Gott nicht schon wieder sagen, er weiß es doch sowieso. Aber ich denke, das ist falsch. In einer Beziehung, im Gespräch sein, ist wichtig. Und der Glaube bedeutet, zu wissen und davon überzeugt zu sein, dass ausschließlich Gott derjenige ist, der Hilfe geben kann, der die Lösung hat, der für Recht sorgt. Ich will mir da keine Alternative suchen, weil es auch keine Alternative gibt. Und das ist Glaube. Wird der Menschensohn Glauben finden? Und diese Frage setzt auch alle anderen Fragen zurück. Die Frage nach dem Wann zum Beispiel. Vertrauen lehrt Geduld. Ja, es kann manchmal lange dauern, aber ich vertraue auf Gottes Macht. Ich will gar nicht anders, als dass mein liebender Vater, der mich kennt und der mich liebt, die Dinge regelt und dass er mir Recht verschafft. Und ich kann mich auf meine eigene Kraft verlassen und ich kann mir andere Helfer suchen, ich kann mich irgendwo auf die Straße kleben. Aber Erfolg aufgrund von Penetranz, von Erpressung, ist immer nur die zweitbeste Lösung. Erfolg haben bei dem, der mich liebt, das ist dort nichts zu toppen. Und es ist deine Entscheidung. Es ist die Entscheidung von jedem Einzelnen, wo er sich Hilfe sucht. Und wir sind aufgefordert, dieses Wagnis auch einzugehen, uns auf Gott zu verlassen, an ihn zu kleben, Gott vertrauen, Gott kontinuierlich um Hilfe zu bitten. Alle Zeit heißt ja nicht, dass wir keine Pause machen, sondern alle Zeit, zu jeder Zeit, wo ich eine Sorge habe, weiß ich, an wen ich mich wende. Aus dem Bewusstsein, dass er Vollmacht hat und aus dem Vertrauen, dass er es gut meint. Und manchmal gehört auch ein Vertrauensvorschuss dazu. Aber Gott wird nicht müde, um dich zu werben. Vertrau mir, glaub an mich. Sag mir, wie es dir geht, wovor du Angst hast und was dir Sorgen bereitet. und erwarte Lösungen von mir. Wir wollen uns eine kurze Zeit der Stille nehmen, wir wollen zur Ruhe kommen und du kannst Gott sagen, wo du dich im Unrecht fühlst aktuell, wo du Hilfe erwartest. Du kannst Gott auch sagen, wo du ihm vielleicht misstraust. Du kannst Gott neu sagen, dass du an ihm kleben willst und dass du deine Hoffnung auf ihn setzen willst. Und als Abschluss dieser persönlichen Stille wollen wir gemeinsam den Psalm 146 beten, der alles noch einmal gut zusammenfasst. Also lasst uns still werden und beten. Ja, großer Gott, du siehst uns, jeden Einzelnen von uns, und weißt darum, wo es uns an Vertrauen mangelt, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen. Und wir bitten dich, dass du uns hörst, wenn wir gemeinsam beten. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset, der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge. Er hält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott Zion für und für. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.